Deutschlandfunk, Andruck.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat jahrelang Quellen in dutzenden Archiven im In- und Ausland recherchiert. Quellen zu Walter Ulbricht, einem der einflussreichsten Politiker des 20. Jahrhunderts. Herausgekommen ist eine zweibändige Biografie. Im ersten Band beschäftigte sich der DDR-Spezialist Kowalczuk mit den Jahren 1893, als Ulbricht geboren wurde, bis 1945. Das Buch erzählt von Ulbrichts Aufstieg in der Arbeiterbewegung, vom Kampf der KPD zur Zeit der Weimarer Republik, vom Widerstand gegen die Nazis, vom Exil. Der Deutsche Kommunist heißt dieser erste Band und liefert die Hintergründe zu Ulbrichts Karriere in der DDR, die dieser bis zu seinem Sturz 1971 maßgeblich geprägt hat. Ulbricht wurde wegen seiner Fistelstimme und seines sächsischen Einschlags oft verlacht, aber Ilko Sascha Kowalczuk nimmt ihn ernst, meint unser Rezensent Henry Bernhard. Er hat den gerade erschienenen zweiten Band der Biografie »Walter Ulbricht, der kommunistische Diktator« gelesen. Der setzt 1945 ein und zum Einstieg lässt Henry Bernhard den Porträtierten selbst zu Wort kommen.
Die Sowjetmacht hat uns nicht nur befreit, sie hat auch vom ersten Tage an unseren demokratischen Aufbau tatkräftig unterstützt.
Walter Ulbricht, 1952 in Ost-Berlin auf einer Konferenz mit LPG-Vorsitzenden. Damals war er Generalsekretär des Zentralkomitees der SED.
Schon lange hat die Sowjetunion in Bezug auf die Mechanisierung der Landwirtschaft die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die anderen kapitalistischen Länder überflügelt.
Die wenigen Sätze stellen schon vieles klar, was den kommunistischen Diktator, wie Ilko Sascha Kowalczuk Ulbricht nennt, ausmacht. Der unbedingte Bezug zur Sowjetunion als Referenzgröße. Die Überzeugung, dass das, was man mit Gewalt ja Terror durchsetzt, demokratisch genannt werden kann. Aber auch die Einsicht, dass der Sozialismus nur eine Chance hat, langfristig zu bestehen, wenn er dem Kapitalismus wirtschaftlich überlegen ist. Walter Ulbricht landete mit einer kleinen Gruppe handverlesener Kommunisten und einem klaren Plan am 30. April 1945 östlich von Frankfurt-Oder. Am 1. Mai sah er nach Jahren des Exils in der Sowjetunion, das er mit Glück und Geschick überlebt hatte, Berlin wieder. Er war der Mann, dem das Vertrauen Josef Stalins gehörte, der für ihn dafür sorgen sollte, dass zumindest in einem Teil Deutschlands nichts Moskaus Interessen zuwiderlaufen sollte. Noch sollte es nicht Sozialismus heißen, aber eine repräsentative parlamentarische Demokratie stand für die Kommunisten nie zur Debatte, schreibt Kowalczuk.
Stattdessen sollten Versammlungen, deren Zusammensetzung gesteuert, deren Inhalte festgelegt und deren Zugänge reglementiert werden konnten, als demokratische Institutionen festlegen, was zu geschehen habe. Gerade in dieser kaum durchschaubaren Beliebigkeit sah Ulbricht ein Steuerungsmittel, um die eigene Politik zu legitimieren. Die unbedingte Überzeugtheit von der leninistischen Theorie erlaubte es den Personen an der Spitze, die eigenen Ideen nicht nur bereits völlig mythisch überhöht als Volksmeinung, sondern sogar als logische Ausgeburt historischer Gesetze auszugeben.
So zeigt Kowalczuk Ulbricht als einen kühlen, humorlosen, überhaupt emotionslosen, gewieften Mechaniker der Macht. Er hatte immer alles gelesen, durchdacht, arbeitete härter und länger als andere, 14 Stunden, 16 Stunden, hielt sechsstündige Referate, verschob Personalien, an die Spitze, an den Rand, ins Gefängnis und das Schafott. Ulbricht hatte keinerlei persönliche Bedürfnisse, außer Sport, pflegte weder Freund noch Feindschaften. Aber der Autor versucht, auch dem Diktator subjektive Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Ulbricht war davon sein ganzes Leben zutiefst überzeugt, sozialen Fortschritt und politische Emanzipation für die große Mehrheit der Gesellschaft auf Kosten jener Parasiten zu erwirken, die in der bisherigen Menschheitsgeschichte als winzige Schicht oder Klasse Profiteure von Ausbeutung und Unterdrückung waren. Als Richtschnur diente ihm die marxistisch-leninistische Wissenschaft.
Wurde einmal ein Parteibeschluss gefasst, galt er ihm als objektiv richtig, unumstößlich und musste nur noch umgesetzt werden. Scheiterte dies, dann konnten nur Gegner, Feinde, Faschisten dafür verantwortlich sein. Erstere mussten vielleicht noch überzeugt, letztere bekämpft werden. Dabei geriet der Antifaschismus als Staatsdoktrin zur Allzweckwaffe.
Der Antifaschismus war ein Mythos und zugleich bei vielen eine ehrliche, eine verinnerlichte Haltung. Er war die zentrale Legitimationsinstanz des Systems und zugleich das zentrale Erziehungsziel. Antifaschismus bedeutete in dieser Interpretation pro-kommunistisch, antisozialdemokratisch, anti-westlich, pro-sowjetisch, pro-DDR zu sein. Was konnte schon daran verkehrt sein, antifaschistisch zu denken, zu leben?
Antifaschismus funktionierte so auch als Integrationsmaschine. Vormalige Täter, Mitläufer und Gegner im Nationalsozialismus konnten sich so gemeinsam als Sieger der Geschichte fühlen. Jeder Widerspruch konnte zugleich als Verrat am großen Ganzen gebrandmarkt werden. Kowalczuk hat sein Buch streng gegliedert, wichtige Wegmarken sind Schwerpunkte der Darstellung. Und fast alle dieser Wegmarken stehen für eine weitere, tiefere Spaltung Deutschlands. Sehr ausführlich stellt er die Zwangsvereinigung zwischen KPD und SPD zur SED 1946 dar. Alle anderen Parteien waren ohnehin nur Kulisse im Demokratieschauspiel.
Die Zerstörung der Sozialdemokratie in Ostdeutschland versinnbildlichte den kommunistischen Machtanspruch, Terrain einmal besetzt, nie wieder kampflos aufzugeben. Die Arbeiterbewegung ist nicht vereint, sondern tiefer als je zuvor in der Geschichte gespalten worden. Durch Ulbricht, durch die KPD, durch den Grotewohl-SPD-Flügel, durch die sowjetische Besatzungsmacht.
Der Aufstand am 17. Juni 1953 ist eine von vielen Spezialstrecken des äußerst versierten Historikers. Souverän gelingt es ihm, Ulbrichts Rolle darin zu definieren und zu erklären, warum der sogar gestärkt aus der größten Krise der DDR hervorging. Auch der Mauerbau festigte Ulbrichts Position an der Staatsspitze, führt Kowalczuk aus.
Der Mauerbau war der Terrorhöhepunkt in der DDR-Geschichte. Prophylaktisch wurde eine ganze Gesellschaft in Haft genommen. Die Mauer machte Walter Ulbricht unsterblich. Nichts hat sein System mehr symbolisiert als sie. Angesichts der scheinbaren Endgültigkeit des Mauerbaus und der Untätigkeit des Westens begannen viele Menschen, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Die oft beschriebene Pseudo-Idylle in der DDR wurde erst möglich durch die Mauer, hinter Stacheldraht. Sie war insofern nicht allein ein Bauwerk, sondern wurde auch zu einer Lebensform, die bis in die Köpfe reichte.
Mit größter Detailkenntnis führt der Autor durch weitere Krisen. Den 20. Parteitag der KPdSU, den Ungarnaufstand, den niedergeschlagenen Prager Frühling. Er zeigt, wie sich Ulbricht vom Strippenzieher zum Dirigenten entwickelt und nach Stalins Tod auch zunehmend Widerspruch in Moskau wagt. Keinen Zweifel lässt Kowalczuk aber daran, dass Ulbricht nur durch Moskaus Gnaden an der Spitze bleiben konnte. Ausführliche Exkurse macht Ilko Sascha Kowalczuk in wirtschaftliche Fragen, Enteignungen, Zwangskollektivierung, Planwirtschaft. Der Autor zeigt, wie Ulbricht die ineinander verwobenen Parallelstrukturen von Staat und Partei zu seinem Vorteil zu nutzen wusste.
Ulbricht spielte im Politbüro und im Staatsrat wie über Bande und ließ das eine Gremium diskutieren, was das andere dann beschloss, und umgekehrt. In solchen Debatten zeigte sich seine unumschränkte Machtausübung, der nach dem Mauerbau nichts und niemand etwas entgegenzusetzen wusste. Wenn Ulbricht in den 50er Jahren der polizeistaatliche Diktator mit eiserner Hand war, so war er in den 60er Jahren der Diktator mit unbeschränkten Entscheidungsbefugnissen, dem es gelang, die Diktatur moderner aussehen zu lassen, mit mehr Partizipationsmöglichkeiten als zuvor, mit nun geöffneten Karriereschleusen und einer im Vergleich zur Nachkriegszeit höheren Alltagsattraktivität.
Statthalter oder selbstbewusster Diktator, Opportunist oder Führer? Ilko Sascha Kowalczuk gibt keine einfachen Antworten. Er hat mit größtem Aufwand eine Biografie nur aus den Quellen geschrieben. Kowalczuk misstraut dabei Überläufern und Renegaten, deren mitunter harschen Urteile vielleicht mehr über sie selbst sagen als über Ulbricht. Kein einziges Mal ist er der Versuchung erlegen, den mächtigsten deutschen Kommunisten in der Geschichte zur Witzfigur zu machen, wie es viele von dessen Zeitgenossen taten. Seine nunmehr vollständige Ulbricht-Biografie wird für Jahre, eher Jahrzehnte, den Maßstab setzen und das Ulbricht-Bild prägen.
Das Fazit von Henry Bernhard nach der Lektüre des zweiten Bandes von Ilko Sascha Kowalczuks Ulbricht-Biografie »Der kommunistische Diktator«. Die 800 Seiten sind im Verlag CH Beck erschienen zum Preis von 58 €.